SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Guten Morgen. Israel hat offenbar mit seiner Bodenoffensive begonnen, um Gaza Stadt zu besetzen. Das berichtet das US-amerikanische Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter. Mehr zur aktuellen Lage von unserem Israel-Korrespondenten Julio Segador.
Die Nacht über berichteten Augenzeugen von schweren Angriffen in unterschiedlichen Teilen des Gazastreifens. Im Norden Gazas sollen Panzer weiter vorrücken. Immer mehr Menschen fliehen aus Gaza City. Die Eroberung der Stadt ist das erklärte Ziel der israelischen Regierung. Dazu wurden auch gestern zahlreiche Hochhäuser in der größten Stadt Gazas bombardiert. Damit soll verhindert werden, dass sich bei der geplanten Einnahme der Stadt Scharfschützen der Hamas positionieren können. Berichten zufolge soll die Terrororganisation Hamas die noch lebenden Geiseln aus den Tunnelanlagen in Zelte gebracht haben, um sie bei einer Bodenoffensive als menschliche Schutzschilde zu benutzen. In Jerusalem demonstrierten zahlreiche Angehörige der Geiseln vor der Residenz von Premierminister Netanyahu. Sie warfen ihm vor, mit der geplanten Bodenoffensive das Leben der Geiseln zu gefährden.
Vergangene Woche hatte Israel Vertreter der Hamas in Katar aus der Luft angegriffen. Deswegen haben sich gestern Staats- und Regierungschefs aus rund 60 islamischen Ländern in Doha zu einem Sondergipfel getroffen, um über eine gemeinsame Reaktion darauf zu beraten. Sie fordern ein internationales Waffenembargo gegen Israel. Aus unserer Nachrichtenredaktion berichtet Christiane Rüther.
Man rufe alle Staaten dazu auf, um Israel an der Fortsetzung seiner Aggression zu hindern, heißt es im Text. Jegliche Rechtfertigung des Angriffs lehne man ab. Konkrete Vergeltungsmaßnahmen wurden auf dem Sondergipfel aber nicht vereinbart. Während die Staats- und Regierungschefs in Doha berieten, weilte US-Außenminister Rubio in Jerusalem. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Israels Regierungschef Netanyahu sicherte er dem Land die, so wörtlich, unerschütterliche Unterstützung Washingtons zu.
Zum zweiten Mal innerhalb von 2 Wochen haben die USA in der Karibik in internationalen Gewässern ein Schiff angegriffen, das angeblich Drogen in die USA bringen sollte. Dabei wurden 3 Venezolaner getötet, die US-Präsident Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform als Terroristen bezeichnete. Jenny Barke mit Einzelheiten.
In seinem Post teilte er ein 27 Sekunden langes Video, das einen Bootsangriff zeigt. Dieser sei auf seinen Befehl hin erfolgt. US-Streitkräfte seien dabei nicht verletzt worden. Es ist bereits der 2. Militärschlag der USA gegen ein mutmaßliches Drogenboot aus Venezuela. Vor 2 Wochen hatte das Militär bei einem ähnlichen Angriff 11 Menschen getötet. Venezuela warf der US-Regierung danach Hinrichtungen vor. Die USA wiederum argumentiert, sich gegen den Drogenschmuggel aus Venezuela in die USA zu wehren. Demnach sei Machthaber Nicolás Maduro Kopf eines Drogenkartells. Für die Vorwürfe gibt es Indizien, jedoch keine Beweise. Unklar ist zudem, auf was für einer rechtlichen Grundlage die USA bei beiden Angriffen handelte.
Trump hat am Abend außerdem ein Dekret unterzeichnet, damit die Nationalgarde nach Memphis geschickt werden kann. Beteiligt an dem Einsatz sind ihm zufolge auch die Bundespolizei und die Einwanderungs- und Drogenbehörden. Sie sollen nach dem Vorbild des Einsatzes in der Hauptstadt Washington D.C. vorgehen. Memphis ist die 3. Stadt, in die Trump die Nationalgarde wegen der in seinen Worten aktuellen Kriminalität entsenden will. Die Stadt im Bundesstaat Tennessee wird wie Washington und Los Angeles von einem demokratischen Bürgermeister regiert. Weiteren Demokratenhochburgen wie Chicago, New York und New Orleans hat Trump ebenfalls mit der Nationalgarde gedroht. In Polen hat der Staatsschutz laut Regierungschef Tusk eine Drohne unschädlich gemacht, die über Regierungsgebäuden gesichtet wurde. Demnach flog sie unter anderem über den Sitz des polnischen Präsidenten. Im Zusammenhang mit dem Vorfall seien 2 belarussische Staatsbürger festgenommen worden. Erst vergangene Woche waren mehrere russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Der Vorfall wird von der NATO als gezielte Provokation gewertet. Mehrere Länder, darunter Deutschland, haben deshalb angekündigt, den polnischen Luftraum stärker zu überwachen. Bundeswirtschaftsministerin Reiche hält weiter daran fest, dass bis 2030 80% des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien stammen soll. Gleichzeitig verteidigte sie ihren Plan, erneuerbare Energien nicht mehr so zu unterstützen wie bisher. Im ZDF sagte die CDU-Politikerin, man müsse Netzausbau und Stromproduktion aus Sonne, Wind und Wasser besser synchronisieren.
Wir haben Engpassstellen im Netz, das heißt, die Netze sind überlastet. Zurzeit ist es so, dass wir viel von dem erneuerbaren Strom, der gefördert wurde, nicht nutzen können, weil er nicht abtransportiert werden kann. Wir müssen sicherstellen, dass erneuerbarer Strom jede Kilowattstunde beim Kunden ankommt. Hier geht es um den Netzausbau. und darum, dass erneuerbare Energien und Netzausbau synchron laufen müssen. Wenn wir weiterhin ein System haben, wo erneuerbarer Strom nicht genutzt werden kann, aber gefördert wird, schaden wir der Volkswirtschaft. Und das können wir nicht weiter zulassen.
Reiche hatte gestern den Monitoring-Bericht zur Energiewende vorgestellt. Ihr Kabinettskollege Umweltminister Schneider von der SPD warnte umgehend davor, beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu bremsen. Stattdessen müsse die Politik nun Netze, Speicher und die flexible Steuerung von Angebot und Nachfrage in den Mittelpunkt stellen. Auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD flächendeckende Grenzkontrollen einführte. Sehr zum Ärger etlicher deutscher Nachbarn. Faesers Nachfolger Alexander Dobrindt hat die Kontrollen ausgeweitet. Er sieht in ihnen ein wirksames Instrument gegen illegale Migration. An den rheinland-pfälzischen Grenzübergängen hat die Bundespolizei in diesem Jahr rund 4.500 Personen aufgegriffen, die unerlaubt nach Deutschland einreisen wollten. Christian Buttgereit berichtet.
Mehr als jeder zweite der Aufgegriffenen wurde laut Bundespolizei zurückgewiesen, in den meisten Fällen nach Frankreich, gefolgt von Luxemburg. Den Angaben zufolge wurden bei den Kontrollen auch mehr als 150 mutmaßliche Schleuser vorläufig festgenommen. Außerdem konnten über 500 offene Haftbefehle vollstreckt werden. Kritik an den Grenzkontrollen üben vor allem Pendler und Politiker. Ministerpräsident Schweizer sprach sich gegen dauerhafte Kontrollen aus. Die europäische Freizügigkeit dürfe nicht ausgehöhlt werden. Bundesinnenminister Dobrindt hat die EU-Kommission bereits über eine weitere Verlängerung der Kontrollen informiert, bis Mitte März 2026.
Die Menschen in Deutschland akzeptieren seltener als vor wenigen Jahren, dass ihre Mitmenschen verschieden sind. Das zeigt eine aktuelle Studie der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Auf der Skala von 0 nicht tolerant bis 100 sehr tolerant liegt Deutschland bei 63. Vor ein paar Jahren lag der Wert noch bei 68. Markus Pfalzgraf berichtet.
Vor allem Menschen unterschiedlicher Religionen oder Herkunft, aber auch mit verschiedenen sexuellen Orientierungen, werden deutlich weniger akzeptiert als vor 6 Jahren. Damals gab es das erste sogenannte Vielfaltsbarometer der Robert-Bosch-Stiftung. Die wissenschaftlichen Befragungen einer Bremer Hochschule zeigen beispielsweise, Menschen mit Behinderungen sind deutlich akzeptierter. Ähnliches gilt etwa für das Geschlecht oder das Alter anderer. Insgesamt liegt die Akzeptanz bei mehr als 50 von 100 Punkten auf der Skala der Autoren der Studie im positiven Bereich. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz liegen im bundesweiten Durchschnitt.
Das Ozonloch ist im vergangenen Jahr kleiner geworden, die schützende Ozonschicht um die Erde heilt. Das schreibt die Weltorganisation für Meteorologie WMO in ihrem Jahresbericht, der heute erscheint. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Die guten Nachrichten seien zum Teil auf natürliche atmosphärische Faktoren zurückzuführen, heißt es im neuen Ozonbericht. Aber die langfristig positive Entwicklung sei ein Erfolg der internationalen Bemühungen zum Schutz der Ozonschicht. Ozonzerstörende Chemikalien, wie sie früher in Kühlschränken, Klimaanlagen, Feuerlöschschaum oder Haarspray verwendet wurden, sind mittlerweile verboten und werden zu über 99% nicht mehr benutzt. Deshalb sei die Ozonschicht jetzt auf dem besten Weg, sich bis 2050 auf das Niveau der 1980er Jahre zu erholen, berichtet die WMO. Das Risiko von Hautkrebs und Ökosystemschäden durch übermäßige harte UV-Strahlung werde sich erheblich verringern.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wird's wechselhaft und herbstlich. Die Temperaturen erreichen maximal 13 Grad im Schwarzwald und 20 Grad in der Kurpfalz.
SWR aktuell. Hintergrund.
In Baden-Württemberg hat gestern das neue Schuljahr begonnen. In den vergangenen Wochen wurde wieder verstärkt über Handyverbote an Schulen diskutiert und auch über generelle Social-Media-Altersgrenzen für Jugendliche. Zuletzt hatte sich zum Beispiel EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Rede im EU-Parlament dafür ausgesprochen. Wir fragen uns deswegen diese Woche hier in SWR aktuell, wie können Kinder und Jugendliche vor den negativen Folgen von Social Media geschützt werden? Was bringen dabei Verbote? Dafür schauen wir heute nach Australien, wo es bereits eine Altersgrenze für Social Media gibt. Florian Barth berichtet.
Leo Paglisi ist 17 Jahre alt und darum persönlich nicht mehr betroffen von der geplanten Social-Media-Alterssperre. Trotzdem ist er nicht gut zu sprechen auf das neue Gesetz. Er betreibt in Melbourne einen Online-Streaming-Kanal. Die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen sind unter 16 Jahre alt. Sie produzieren und präsentieren Nachrichten speziell für Teenager. Die könnten von seinem Senderangebot abgeschnitten werden, befürchtet er. Die Realität ist, junge Leute beziehen ihre Nachrichten aus den sozialen Medien, von Sendern wie uns und von anderen Social-Media-Angeboten. Ein Verbot nimmt ihnen die Möglichkeit, die News zu verfolgen auf diesen Plattformen. Doch die australische Regierung macht ernst mit der Umsetzung des Gesetzes. Das soll pünktlich am 10. Dezember in Kraft treten. Unter 16-Jährige dürfen sich dann auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, Snapchat und Co. nicht mehr anmelden. Auch YouTube soll von der Maßnahme betroffen sein. Begründung für die Altersgrenze: Die Social-Media-Nutzung sei für Kinder und Jugendliche gefährlich, weil sie dort gemobbt werden, ihnen ein falsches Körperbild vermittelt werden kann oder weil sie Pornografie ausgesetzt sein könnten. Verantwortlich für wirksame Alterssperren sind die Betreiberfirmen. Ihnen drohen Strafen in Millionenhöhe, wenn sie keine effektiven Zugangsbeschränkungen installieren. Annika Wells, die australische Ministerin für Kommunikation, verteidigt das Verbot. Man könne nicht den Eltern die Verantwortung dafür überlassen, ihren Kindern einen gesunden Umgang mit Social-Media-Inhalten beizubringen.
Das wäre, als würde man versuchen, seinen Kindern das Schwimmen im offenen Meer beizubringen mit gefährlichen Strömungen und Haien. Wir können den Ozean nicht kontrollieren, aber wir können die Haie überwachen. Deshalb werde ich mich nicht von rechtlichen Drohungen einschüchtern lassen, wenn es sich um einen echten Kampf für das Wohlergehen australischer Kinder handelt.
Aber wie soll eine Alterssperre technisch funktionieren? In der aktuellen Versuchsphase läuft es auf zwei Verfahren hinaus. Die Identifikation mit Ausweispapieren, Führerschein oder Reisepass oder biometrische Verfahren, bei denen Selfies oder Videos hochgeladen werden müssen, um sich anzumelden. Auch eine Kombination aus beiden Methoden ist möglich. Die E-Safety-Kommission arbeitet zurzeit Details des Verbots für unter 16-Jährige aus und betont dabei, Kinder und Jugendliche können sich die Inhalte auch weiterhin anschauen, aber sie dürfen sich nicht mehr mit einem eigenen Zugang anmelden. Denn das führe zu persönlich zugeschnittenen Feeds und die verleiteten zum endlosen, zeitraubenden Durchscrollen. Ben Singh, Forscher an der Universität Südaustralien, sagt dazu, Studien an Jugendlichen hätten zweifelsfrei die Folgen der Social-Media-Nutzung aufgezeigt. Eine Verringerung ihrer Glücksgefühle, aber auch eine Erhöhung ihrer Traurigkeitswerte. Die Mehrheit der Bevölkerung in Australien begrüßt deshalb auch den Schritt. Dennoch tobt weiterhin ein Streit zwischen Befürwortern und Gegnern des Social-Media-Bans. Kritiker der Altersgrenze halten sie für willkürlich und moralisch motiviert. So wie Kriti Gupta, die eine Organisation für Erste Hilfe bei seelischen Krisen leitet.
Eine pauschale Sperre bis zum Alter von 16 Jahren bedeutet, dass Kindern weiterhin kein richtiger Umgang mit Social Media vermittelt wird. Wenn sie dann 16 sind, sollen sie auf einmal wissen, wie man sich im Internet sicher bewegt. Understand how to
use it in a safe manner. Kritiker wünschen sich deshalb, dass die Regierung Eltern und Kinder besser unterstützt und ihnen Werkzeuge und Wissen vermittelt zum gesunden Umgang mit Social Media. Der australischen Regierung geht es aber auch vor allem um ein Signal und um die Entlastung der Eltern, so Ministerin Annika Wells.
Wir wollen den Rückhalt der Eltern. Wir wollen es ihnen einfacher machen. Und wenn es hilft, dann übernehme ich das jetzt schon mal. An die Kinder. Eure Eltern sagen die Wahrheit. Wir verbieten Social Media.
Wie gut die Altersbeschränkung in der Praxis funktioniert und ob das Gesetz noch etwas verändert werden muss, das will die australische Regierung nach dem 10. Dezember weiter beobachten.
Florian Barth hat berichtet. Morgen spreche ich in unserer Serie dann mit einem Kinder- und Jugendarzt, was man tun kann, wenn das eigene Kind zu viel Zeit auf Social Media verbringt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
1,5 Jahre ist es jetzt her, dass der damals 25 Jahre alte Sulaiman A. mit einem Messer Teilnehmer einer islamkritischen Kundgebung in Mannheim angriff. Er verletzte 5 von ihnen schwer und tötete den Polizisten Ruven Lauer. Die Tat sorgte deutschlandweit für Entsetzen. Heute soll im Verfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart das Urteil fallen. Einzelheiten von SWR-Reporter Patrick Fiegei.
Der Generalbundesanwalt hatte das Verfahren wegen seiner besonderen Bedeutung an sich gezogen. Seine Vertreterinnen sahen es im Prozess als erwiesen an, dass sich der Angeklagte über Jahre vor der Tat radikalisiert hat. Außerdem habe er sich mit der Terrormiliz Islamischer Staat identifiziert. Sulaiman A. habe nicht nur den Islamkritiker Michael Stürzenberger töten wollen, sondern so viele vermeintlich Ungläubige wie möglich. Die Forderung der Bundesanwaltschaft deshalb eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen besonderen Schwere der Schuld. Die Nebenklage, unter anderem die Anwältin der Familie des getöteten Polizisten, hatte zudem eine Sicherungsverwahrung für den Angeklagten gefordert. Am Montag hatte sich Sulaiman A. in seinem letzten Wort entschuldigt für seine, so wörtlich, verrückte Tat.
Wir schauen nach Berlin. Dort kommt heute der polnische Präsident Nawrocki zu seinem Antrittsbesuch. Es dürfte kein einfacher Termin werden. Zum einen steht Nawrocki der Peace-Partei nahe und das zeigt sich sehr deutlich in seiner Haltung gegenüber Deutschland. Und außerdem haben die beiden NATO-Verbündeten ganz aktuell Dringendes zu besprechen. Mehr von Sircan Govedarica.
Überschattet wird der Besuch vom jüngsten Zwischenfall an der Ostflanke der NATO. In der vergangenen Woche drangen 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein. Warschau spricht von einer Provokation und wirbt seither um Unterstützung seiner Bündnispartner, auch um die Deutschlands. Auf der Tagesordnung steht außerdem das heikle Thema Reparation. Der polnische Präsident will die Forderungen für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erneut vorbringen. Die Bundesregierung lehnt Zahlungen jedoch ab und verweist auf den polnischen Verzicht von 1953. Nach den Gesprächen in Berlin reist Karol Nawrocki weiter nach Paris.
Und während der polnische Präsident zum Antrittsbesuch in Berlin ist, beginnen dort im Bundestag heute wichtige Sitzungstage. Es ist Haushaltswoche. Bis Donnerstag werden die Abgeordneten abschließend über den Etat fürs laufende Jahr beraten. Warum das erst Mitte September passiert, erklärt unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das bisschen Haushalt ist ganz schön spät dran in diesem Jahr. Eigentlich ist es ja schon dreiviertel rum. Aber die Ministerien haben natürlich trotzdem schon munter Geld ausgegeben. Muss ja weiterlaufen, der Laden. Wir erinnern uns, vor einem Jahr läutete die Ampelregierung ihr eigenes Ende ein, weil sie sich über das bisschen Haushalt für 2025 nicht einigen konnte. Die Nachfolgebundesregierung aus Union und SPD hat sich erstmal Luft verschafft mit üppigen Sondertöpfen und unbegrenzten Verteidigungsausgaben. Das hat auch schon mal im Haushalt 25 entspannt. Und außerdem ist dieses Haushaltsjahr jetzt auch schon so gut wie geschafft. Bloß die richtig teuren Baustellen bleiben. Rente, Pflege, Krankenversicherung, der ganze Sozialstaat überhaupt, findet Bundeskanzler Merz. Alles viel zu teuer. Überall Milliardenlücken. Deshalb müssen Reformen her. Und deshalb muss die Wette aufs Wirtschaftswachstum unbedingt aufgehen. Schon im nächsten Jahr steht nämlich auch die schwarz-rote Bundesregierung vor dem Riesenproblem, das bisschen Haushalt.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.